klare Kante.
Der Demokratie-Podcast.
Hallo und willkommen zu Klare Kante, dem Demokratie-Podcast aus Konstanz und für alle. Wir sprechen heute über die rechtsextreme Szene in der Region. Unser Gesprächspartner ist Wolfgang Mossmann vom Rechercheteam des Konstanzer Bündnisses für Demokratie. Hallo Wolfgang.
Hallo.
Und wir sind die Hosts Doro und
Hille. Ich bin auch da.
Ja, dann gebe ich ab an Hille.
Wolfgang, du hast zusammen mit Jürgen Weber eine Recherche über die AfD in der Region Konstanz, Bodensee und Singen gemacht. Dabei seid ihr auch auf andere Organisationen gestoßen, die weit rechts stehen, vielleicht sogar noch weiter rechts als die AfD und auch Verbindung zu AfD-Mitgliedern haben. Was für Organisationen sind das?
Wir wollten eigentlich von Beginn an über andere rechtsextreme Organisationen berichten und haben dann während der Recherche gesehen, dass es zwischen AfD, der Jugendorganisation Generation Deutschland und der Identitären Bewegung sowie der jungen Tat in der Schweiz gesicherte Verbindungen gibt. Der dritte Weg versteht sich als Avantgarde der militanten Rechten, hat aber natürlich auch Kontakte zu AfD, Generation Deutschland und der Identitären Bewegung sowie der jungen Tat. Interessant ist, dass diese rechtsextremen, neurechte Organisationen dieselben Aktionsformen und im Wesentlichen auch die Inhalte teilen. Sie sind alle rechtsextreme Organisationen, die ethnopluralistische Ideologie propagiert, Migration ablehnt und die europäische Kultur als bedroht darstellt. Sie nutzt provokante Aktionen, Symbolik und Social Media, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und ihre Ideologie zu verbreiten, während sie vom Verfassungsschutz bzw. dem Schweizer Pendant überwacht werden. Ihre Aktivitäten und Vernetzung zeigen eine klare Orientierung an der neuen Rechten und eine subtile Radikalisierung junger Menschen.
Ich bin über einen Begriff gestolpert, den ich noch nie gehört habe, ehrlich gesagt. Kannst du ein bisschen was zu dem Ethnopluralismus sagen? Was heißt das genau?
Ja, kann ich gerne machen. Mit dem Begriff Ethnopluralismus wird die politische Ideologie der neuen Rechte bezeichnet, deren Vertreter eine kulturelle Homogenität von Staaten und Gesellschaften nach Ethnien anstreben. Nach Ansicht der Sozialwissenschaftler Kurt Lenk und Stefan Bormann verbergen sich hinter der beschworenen kulturellen Identität der unterschiedlichen Völker sozialdarwinistische Sichtweisen und ein ausgeprägter, allerdings modernisierter Rassismus, bei dem lediglich der Begriff Rasse bewusst vermieden wird. Das Wort Rasse wird, da heutzutage meist negativ konnotiert, häufig durch Kultur, Ethnie, Volk, Nation oder andere Begriffe ersetzt. Diese Argumentationen werden auch als Rassismus ohne Rassen bezeichnet, der den Begriff Rasse aufgibt, ohne dass die ihm innewohnende Abwertung und Ausgrenzung des anderen an Schärfe verliert.
Der Begriff Ethnopluralismus, warum wird der verwendet statt des Begriffes Rasse? Ist das Ziel, irgendwie anschlussfähiger zu werden?
Im Prinzip geht es ja darum, dass sie sagen, wir wollen, und jetzt wie sagt man das, den Dunst der rechtsnationalen Altnazis zu entziehen. Kommen sie in einem neuen Gewand daher, das sie jetzt Ethnopluralismus nennen, der aber im Prinzip auf dieselben rassistischen Vorurteile in der Bevölkerung baut, wie die Altnazis das auch schon gemacht haben.
Also so ein bisschen der Wolf im Schafspelz.
Also eigentlich versuchen die Salonfähige auch zu werden, oder? Sie versuchen irgendwie so ein bisschen ganz so extrem zu wirken oder halt benutzen andere Vokabeln und sind aber eigentlich gleich.
Das zum einen und zum zweiten ist natürlich so, dass sie auch versuchen, der Überwachung vom Verfassungsschutz in Deutschland damit ein bisschen entgehen zu können, indem sie die in Anführungszeichen Schärfe aus der Diskussion rausnehmen, aber dann im Prinzip dieselben Ziele verfolgen.
Also eigentlich Migration, leider clever, ne?
Ein cleverer Zug, der, denke ich, was man später noch sehen wird, auch bei jungen Menschen Anklang findet.
Wollen wir noch ein bisschen beim Anfang starten? Du hast von der Identitären Bewegung gesprochen und ich habe jetzt den Namen Sellner schon mal gehört. Kannst du ein bisschen über die Gründung der Identitären Bewegung erzählen?
Ja, Anfang der 2000er Jahre gab es eine Gründung der Identitären Bewegung, auch von Altnazis in Frankreich. 2012 wurde dann die Identitäre Bewegung Österreich gegründet. Martin Sellner dort als Lichtfigur, der auch immer mehr Einfluss auf die identitäre Bewegung Deutschland ausübt, die 2014 gegründet wurde. Die identitäre Bewegung kommt im Wesentlichen oder rekrutiert sich im Wesentlichen aus Leuten aus dem studentischen Milieu, oft aus rechten Burschenschaften. Zwischen der identitären Bewegung gibt es zahlreiche Verbindungen zu der AfD, zur jungen Alternative, bevor die aufgelöst wurde, jetzt natürlich auch zur Generation Deutschland und, was wir feststellen konnten, und da kommen wir ja später auch noch drauf, sehr intensive Beziehungen von Martin Sellner zur jungen Tat in der Schweiz.
Wir sind jetzt natürlich das Bündnis von Konstanz, das heißt, wir befinden uns hier im äußersten südlichen Zipfel des Landes sozusagen. Wie sieht denn das hier vor Ort aus? Wie ist es da angefangen?
Mit der Gründung eines Stützpunktes in Ulm, da haben sie sich Wackere Schwaben genannt und das war 2016. Und in 2017 sind sie zum ersten Mal in Konstanz in Erscheinung getreten. Die haben dort einen Tarnverein gegründet, den Schwäbischen Kulturverein. Und aktuell ist die identitäre Bewegung unter dem Namen Reconquista 21 unterwegs. Mit der Gründung von Reconquista 21 wird meiner Meinung nach diese Sichtweise noch untermauert. Reconquista ist ein historischer Begriff, der in rechten nationalistischen Kreisen als Symbol für den Widerstand gegen die Islamisierung Europas und den Bevölkerungsaustausch verwendet wird. Der Begriff wird dabei stark emotionalisiert und dramatisiert und eine geistige Rückeroberung der westlichen Welt zu propagieren.
Klingt ziemlich gruselig.
Ja, das wird noch deutlicher, wenn man auf die Webseite der Identitären geht. Da schreiben sie zur Gründung der Reconquista 21, Zitat, über 7 Jahrhunderte kämpften ganze Generationen junger Männer, vereint in ihrer Herkunft und in ihrer Überzeugung, gegen eine zu Beginn überwältigende Übermacht, immer in dem Glauben an ihren Sieg und den Sinn ihrer Sache. Genau aus diesem Grund ist die Reconquista ein Mythos der identitären Bewegung seit ihrer Gründung. Die Reconquista mahnt uns zur Tat, zur Rückeroberung unserer Städte, unseres Landes, unseres Kontinents. Zitat Ende.
Da muss man erstmal schlucken.
Ja, das ist sehr, sehr eindeutig und basierend auf der Ideologie des Ethnopluralismus vertritt der IB und nebenbei alle anderen Organisationen, die hier noch vorgestellt werden, das Narrativ vom Bevölkerungsaustausch. Remigration ist deren rassistisches Konzept dagegen. Man sieht es auch ganz deutlich daran, wie die Verbindung zwischen der identitären Bewegung und der AfD vonstatten geht. Die Identitäre Bewegung Deutschland hat im Februar 2024 eine Kampagne Remigration jetzt gestartet. Die junge Alternative Deutschland wünschte im Oktober 2024 einen, Zitat, fröhlichen Remigrationstag und die AfD platzierte den Begriff in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2025.
Da erinnere ich mich auch noch dran, ja, mal die Diskussion.
Die Organisationen, die du jetzt benannt hast, die hier in der Region auch aktiv sind, hast du da irgendwie Zahlen dazu, um wie viele, weiß ich nicht, Mitglieder sich das handelt? Also sind das, kann man sagen, das sind so 5 Durchgeknallte oder ist das schon eine größere Menge an Menschen, die da mitmacht?
Also genau beziffern kann sich natürlich nicht. Wir hatten es im ersten Podcast schon gesagt, dass es einzelne Mitglieder von der IB, die hier in Konstanz aktiv waren, auch der AfD im Kreisrat zugearbeitet haben. Ich kann es schlecht abschätzen, aktiv werden hier nicht mehr als eine Handvoll oder 2 Hände voll Leute sein. Bei der jungen Tat in der Schweiz sieht es schon anders aus. Die haben einen großen Zuwachs, werden auch immer aktiver und da wird schon in dem Bereich 50 bis 100 sein. Beim dritten Weg, die treffen sich eher konspirativ und haben einen Stützpunkt in Radolfzell. Das sind aber nicht mehr wie 10, 15 Personen.
Zusammengerechnet reicht das dann ja eigentlich auch schon, um hier in der Region so Aufruhr zu starten.
Alle 3 Organisationen, aber der dritte Weg insbesondere, verstehen sich als Kaderorganisation. Das heißt, die Leute, die dort dabei sind, sind alle aktiv. Also nehmen an den verschiedenen Aktionen teil. Und was zumindest von dem dritten Weg zu sehen ist, ist, dass die jetzt seit Anfang 2026 verstärkt hier in der Region aktiv sind.
Es wurden ja auch kürzlich Flugblätter der rechtsextremen Konstanz verteilt. Das war ja auch der dritte Weg.
Genau, das kommt vom dritten Weg. Und das war jetzt nicht die einzige hier in der Region oder im Landkreis. Sie haben Aktionen in Radolfzell, in Steislingen, in Singen durchgeführt. Im Bootmann Ludwigshafen hatten sie einen Stand, immer zu verschiedenen Themen.
Kannst du ein bisschen über den Inhalt vom dritten Weg erzählen?
Ja, also zum einen, wie schon erwähnt, folgt der dritte Weg auch der Ideologie vom Ethnopluralismus. Ich würde sie charakterisieren als Kaderorganisation, völkisch, rechtsextremistisch, revanchistisch, gewaltbereit, fanatisch. Der dritte Weg ist eine rechtsextreme und neonazistische Kleinpartei. Die wurde 2013 unter maßgeblicher Beteiligung ehemaliger NPD-Funktionäre und Aktivisten des im Juli 2014 verbotene Freie Netzwerk Süd gegründet und versucht, das Freie Netzwerk Süd unter dem Schutz des Parteienprivilegs weiterzuführen. Bundesamt für Verfassungsschutz hat einen deutlichen Einfluss von Neonazis und Gewaltbereitschaft in der Partei festgestellt. Die Partei ist insbesondere in Süd- und Ostdeutschland tätig.
Ich bin jetzt ein bisschen fassungslos, weil ich finde, das klingt ja eigentlich so erschreckend. Warum sind die nicht verboten? Warum laufen die da draußen frei rum?
Jetzt habe ich mich auch gerade gewundert, dass die eine Partei sind.
Zum einen, man sieht es ja jetzt aber auch bei der AfD, ist es so, dass sie ja nach Aussage vom Verfassungsschutz gesichert rechtsextrem sind und trotzdem der nächste Schritt, nämlich ein Verbotsverfahren einzuleiten, nicht vollzogen wurde. Das ist immer noch in der Schwebe. Man kann nur hoffen, dass sich die drei Organe, die sie vom Boot anstoßen könnten, endlich dazu durchringen, das zu forcieren.
Ist denn der dritte Weg nur hier in der Region aktiv?
Nee, der dritte Weg ist schon bundesweit aktiv. Die arbeiten aber wirklich sehr konspirativ auf deren Webseite. Sie haben eine eigene Webseite, sie haben eine bundesweite Webseite und sie haben eine Webseite für den Stützpunkt Bodensee Südbaden. Ja, an sich kann man sagen, dass sie natürlich im Verfassungsschutzbericht auftauchen, aber offensichtlich gibt es noch keine Grundlage, um ein Verbotsverfahren anzustrengen.
Dann hoffen wir mal, dass sich das ändert, weil wie gesagt, also ich habe die, klar mit der AfD, das bekommt man ja mit, dass da ein Parteiverbotsverfahren angestrebt wird von vielen Leuten, aber vom dritten Weg habe ich tatsächlich nicht so viel mitbekommen.
Ja, an sich ist das umso schlimmer, weil bei der Gründung 2014 wurde der ehemalige NPD-Funktionär Klaus Armstorff gewählt, zum Parteivorsitzenden gewählt. Die Partei ist ein Sammelbegriff von relativ kleiner, aber sehr aktiven Gruppe von radikalen, völkischen Nationalisten, die vorher in den Kameradschaften des Freien Netzes Süd aktiv waren. Der Armstorff gilt als Bindeglied zwischen rechtsextremen Parteistrukturen und der freien Kameradschaftsszene in Süddeutschland. Auch der aktuelle Vorsitzende Matthias Fischer ist eine bedeutende Führungsfigur der rechtsradikalen Szene in Bayern und einer der maßgeblichen Aktivisten der neonazistischen Kameradschaftsszene Süddeutschlands. Die Partei strebt keine starke Vergrößerung an. Ihre jetzigen Mitglieder verstehen sich vielmehr als, Zitat, bewusste neonazistische Elite, die nicht auf Wachstum aus ist. Die Mehrheit der Mitglieder wird vom Verfassungsschutz als höchst gewaltbereit eingestuft. Da ist noch wichtig dazu zu sagen, dass sie momentan sagen, wir sind zwar militant und gewaltbereit, stellen das aber bei der aktuellen Entwicklung zurück, weil sie sehen, dass die AfD oder weil sie die Entwicklung der AfD durch militante rechte Aktionen nicht untergraben wollen. Also da sieht man auch wieder eine Verbindung, wie die AfD, wie das Wachsen der AfD auch zu einer Radikalisierung dieser militanten kleineren Organisationen in dem rechtsextremen Spektrum beiträgt.
Und die halten sich quasi als kleiner, ja, gewaltbereiter, militanter Arm bereit.
Es gibt ja unter solche rechtsextreme Organisationen schon auch, wie soll ich sagen, einen Wettbewerb. Und da fühlt sich der dritte Weg eben schon als elitäre Organisation. Ich denke, Das zeigt sich auch daran, wie radikal sie sind. Die haben 2019 ein Handbuch für Aktivisten unserer Bewegung veröffentlicht unter dem Titel Der Nationalrevolutionär. Das kann als Grundsatzschrift der Partei für ihre Mitglieder und Anhänger aufgefasst werden. Und unter dem Punkt Selbstermahnung ist zu lesen, Zitat, sei kompromisslos. Wir haben alle Bindungen an die herrschenden Doktrinen, ihre Moralvorstellungen und vermeintlichen Gesetze der politischen Korrektheit nicht nur in Worten, sondern auch in Taten zerrissen. Wir sind die unversöhnlichen Feinde ihrer multikulturellen, kapitalistischen und liberalen Welt. Das Überleben unseres Volkes erfordert ihren Untergang. Es gibt keine Graustufen zwischen Leben und Tod. Deswegen gibt es auch keine Kompromisse zwischen uns und unseren Feinden. Zitat Ende. Fundamentaler und fanatischer kann eine Ablehnung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung kaum ausfallen.
Nee, das ist absolut gruselig. Und das ist, glaube ich, echt der Grund, warum wir hier alle sitzen, ehrlich gesagt, um das zu verhindern. Das ist unfassbar.
Also auch unfassbar deshalb, die sprechen das aus, was natürlich auch hinter der Ideologie von der AfD und von der Generation Deutschland steht. Und man sieht es auch bei der Gründung von der Generation Deutschland, die eigentlich darauf basiert ist, dass die junge Alternative unter einem großen Beobachtungsdruck des Verfassungsschutzes stand und ja auch nicht integriert war in die AfD. Deshalb dann eben die Gründung der Generation Deutschland im Prinzip mit demselben Personal und mit denselben ideologischen Vorstellungen.
Und das ist halt auch das Unfassbare, dass man sowas, also erstmal, dass man sowas denkt, dann, dass man sowas laut sagt und dann, dass man das sagen darf. Ich finde das ja, unfassbar.
Das ist auch genau die Arbeitsteilung, die ich sehe zwischen diesen militanten rechten Organisationen und der AfD. Ich würde die militanten Organisationen als Vorfeld von der AfD sehen. Sozusagen die Wechselwirkung besteht darin, dass praktisch diese militanten Organisationen mit ihren radikalen Themen den Weg ebnen, dass die AfD dann sozusagen das weiter hoffähig machen kann in einem breiteren Teil der Bevölkerung. Also sozusagen die Organisationen sagen eigentlich das Unsagbare und die AfD übernimmt es dann zum Teil, wie zum Beispiel bei der Remigration, und machen das dann massentauglich.
Und wie sieht das hier am Bodensee aus? Sind die da genauso fanatisch unterwegs wie bundesweit oder siehst du da irgendwelche Unterschiede? Wie würdest du das einschätzen?
Nee, es gibt überhaupt keine Unterschiede. Im November 24 gab es die offizielle Gründung vom Stützpunkt Bodensee Südbaden. Der dritte Weg war davor schon hier in der Region aktiv, aber mit der Gründung haben sie praktisch nochmal eine neue Phase eingeläutet. Dazu auch ein Zitat aus der Webseite vom Stützpunkt Bodensee Südbaden. Zitat, die Gründung des Stützpunktes ist eben nicht nur der Lohn für unsere jahrelange Aufbauarbeit, sie ist zugleich Auftrag und Verpflichtung. Was uns vielleicht in der Vergangenheit noch nachgesehen wurde, wird künftig kritischer beurteilt werden. Und das ist auch richtig so. Die Gründung unseres Stützpunktes bedeutet eine große Verantwortung, der wir, koste es, was es wolle, gerecht werden müssen und auch wollen. Wir verstehen die Stützpunktgründung als Auftrag an uns Nationalrevolutionäre vom Bodensee, unseren Kampf um unsere Heimat, um unser Vaterland und unser Volk nochmals zu intensivieren. Wir geloben, alle unsere Kräfte einzusetzen, um dieser Verpflichtung gerecht zu werden. Zitat Ende.
Was für Menschen sind das, die da offensichtlich Angst um ihre Heimat haben?
Das geht eigentlich schon aus der Gründung hervor, als man gesehen hat, dass eben der erste Vorsitzende ein NPD-Funktionär war und Aktivisten vom Freien Netz Süd, was jetzt eher radikale, lose, vernetzte Rechtsradikale waren, die jetzt eben organisiert über den dritten Weg noch, und das sieht man seit Anfang 2024 noch aktiver in der Region tätig sind. Also sie verstehen sich tatsächlich als Kaderorganisation, wo jetzt alle Beteiligten oder alle Mitglieder aktiv an den Aktionen des dritten Weges teilnehmen.
Was für Menschen muss ich mir da vorstellen? Sind das irgendwie gut etablierte Bürger? Sind das Zurückgezogene, die mit der Gesellschaft, wie sie derzeit ist, nichts zu tun haben wollen? Also wen muss ich mir da vorstellen?
Ich kann das jetzt so nicht genau sagen, weil du siehst zwar Fotos auch auf der Webseite, kannst aber kaum Leute identifizieren. Mhm. Aber es sind natürlich schon, wenn man das anschaut, der Armstroff, der ist ja in der 60er. Aber hier in der Region, was man da sieht, sind es überwiegend jüngere Leute, wo ich jetzt aber nicht sagen kann, was sie von Hintergrund haben. Also wie wird jemand Nazi? Das ist ja die Frage, die dahinter steht. Ja. Und das ist dann eben so, dass ich denke, dass das aus allen Bevölkerungsschichten rauskommen kann. Man sieht es bei der identitären Bewegung, die ganz klar aus dem Hochschulbereich kommt. Ich habe auch den Eindruck, wenn ich mir die Texte auf der Webseite vom Stützpunkt Bodensee Südbaden anschaue, dass das Leute sein müssen, die jetzt schon ein bisschen einen Bildungshintergrund, einen höheren Bildungshintergrund haben. Die Berichte sind recht ausführlich und natürlich triefen sie vor Nationalismus, Rassismus und natürlich der Idee eines deutschen Sozialismus. Unter dem Titel haben sie auch die Flugblätter in Konstanz verteilt.
Ja, genau, echt.
Und das ist ja auch ein bisschen das Problem, das man insgesamt hat mit der AfD. Die AfD tritt hier auf als eine Vertreterin der kleinen Leute. Ja, greift Missstände, die es tatsächlich gibt, auf und nutzt sie für ihre rassistische, menschenverachtende Politik. Das hat man auch bei Wahlplakaten gesehen. Abschieben schafft Wohnraum. Mhm. Ja, also ich meine, wir haben tatsächlich, man sieht es ja auch, nicht nur in Konstanz eine Wohnungsnot. Und dann das aber praktisch mit einem rassistischen Element zu verbinden und damit dann eben die Remigration wieder zu begründen, ist natürlich zutiefst menschenverachtend.
Das ist halt die einfachste und schnellste Lösung, ne? Die halt Leute, die sich nicht so damit auskennen, auch dann gerne annehmen als wirkliche Lösung, was natürlich Quatsch ist.
Genau, und da haben wir es aber wieder, dass Stammtischparolen auf einmal in den öffentlichen Diskurs reingehen. Das war bis vor der Gründung oder bis zum Erstarken der AfD eigentlich nicht der Fall. Ja, da haben die in ihren Kämmerlein ihre rassistischen Positionen vertreten, aber nicht weiter in die Öffentlichkeit getragen. Und jetzt merkst du, dass sozusagen all diese Organisationen immer mehr auch ins öffentliche Bewusstsein kommen. Allen voran natürlich die AfD. Ich denke, dass der dritte Weg jetzt hier in der Region in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so vorhanden ist. Aber wenn man anschaut, was sie inhaltlich so anbieten, dann ist es höchst, höchst bedenklich. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dieses Stillhalten aufgelöst wird und sie dann tatsächlich auf der Straße für ihre Ideologie eintreten. Das macht sich ja auch an den, wie könnte man das charakterisieren? Typisch für diese Organisationen ist ja, dass sie so Wochenendfreizeiten machen. Ja, das beinhaltet im Wesentlichen, man geht raus in die Natur, macht dort oft auch noch eine Schulung zu verschiedenen Themen. Ein Thema war mal, wie verbinde ich Messerstiche beim dritten Weg? Man macht dann Sport zusammen bis hin zu Boxtraining. Und es gibt auch welche, die dann sagen, damit bereiten wir uns auf die nächste Phase der Entwicklung vor, indem wir dann natürlich offen auf der Straße auftreten. Ein gutes Beispiel ist ja, dass es auch vom dritten Weg schon solche von ihnen dokumentierte Touren in Konstanz gegeben hat, wo sie dann eben als Gruppe durch Stadtviertel laufen und dort in Anführungszeichen für Sicherheit und Ordnung sorgen wollen.
Ich glaube, ich finde das tatsächlich auch fast erschreckender, diese stille identitäre Bewegung oder den dritten Weg, der irgendwie so einen verborgenen, aber auf ein, ich sag mal, ein relativ intellektuellen Niveau ja agiert und irgendwie das Gefühl, jetzt wenn ich das alles so höre, sich bereit macht, irgendwann wie so zuzuschlagen sozusagen. Die AfD, die ist in der öffentlichen Wahrnehmung da, da weiß man irgendwie, was man von denen erwartet. Aber so die anderen, dadurch, dass ich da so wenig von gehört habe, und es geht wahrscheinlich vielen so, finde ich die jetzt fast noch gefährlicher, weil die halt eben so versteckt sind, aber einfach leider ziemlich clever scheinbar.
Und die wären ja vielleicht nicht so ein großes Problem, wenn die isoliert für sich wären, ne? Aber genau. Dadurch, dass auch die Verbindungen bestehen, ja, macht es das ja gefährlicher.
Genau, das ist auch der Punkt. Ich meine, obwohl die AfD eine Liste hat mit Parteien und Organisationen, mit denen sie nicht zusammenarbeiten wollen, wo ja auch die identitäre Bewegung dazugehört, sieht es praktisch so aus, dass es da den Schulterschluss schon länger gibt. Ich erinnere da nochmal an das Treffen in Kloten, das die junge Tat organisiert hat, wo einer von der identitären Bewegung die Moderation übernommen hat, die AfD mit Mitgliedern dort dabei war, Blood and Honor, Vertreter von Blood and Honor aus der Schweiz, teilnahmen. Blood and Honor ist in Deutschland verboten, in der Schweiz dürfen sie weiter agieren. Und da sieht man eben die Verbindung, die zwar inoffiziell, aber praktisch natürlich permanent stattfindet. Im zweiten Podcast hat ja der Jürgen auch schon darauf hingewiesen, wie es personelle Überschneidungen zwischen den identitären Bewegungen hier vor Ort und der AfD gibt. Stichwort Zuarbeit im Kreisrat.
Das ist jetzt nochmal gut, dass du jetzt nochmal auf die Schweiz zu sprechen kommt. Wir sind ja jetzt nun mal hier unten am Bodensee. Für alle, die es nicht wissen, das ist quasi genau neben der Schweiz und gegenüber von Österreich, uns mal sozusagen. Du hast schon gesagt, Junge Tat ist dort ja sehr verbreitet und agiert relativ offen. Wie ist das sonst so auf der anderen Seite der Grenze? Was habt ihr da alles so recherchiert?
Ja, vielleicht nochmal grundsätzlich auch die junge Tat hat eine Ideologie, die auf dem Ethnopluralismus basiert. Eine relativ junge Organisation, die 2020 zum ersten Mal öffentlich in Erscheinung getreten ist. Sie orientiert sich eben ideologisch an europäischen, identitären und nationalistischen Netzwerken. 2022 haben sie dann versucht, einen Gottesdienst während des Pride Festivals in Zürich zu stören, indem sie ein großes Kreuz mitbringen. Aktion gilt als Provokation gegen LGBTQ-Veranstaltungen. Im Oktober haben sie eine Lesung gestört von Drag Queens in Zürich. Im Februar 2023 gab es aktive Kontakte zwischen der Junge Tat und dem Martin Sellner. Der hat dort in Aarau gesprochen. Die Aktion zeigt eben, dass die Gruppe Remigration und ähnliche nationalistische Themen stärker ins Zentrum rückt. Im März 2023 gab es einen geplanten Vortrag eben vom Martin Sellner im Kanton Thurgau, der aber polizeilich verhindert wurde. Da hat dann der Martin Sellner auch ein Einreiseverbot für die Schweiz bekommen, das dann aber im Dezember 2025 wieder aufgehoben wurde vom Bundesverwaltungsgericht der Schweiz. Eine interessante Entwicklung, die übrigens auch in Deutschland festzustellen ist, ist eine Verbindung zwischen einer Bewegung in der Schweiz, die sich maßvoll.swiss nennt. Da ist der Rimoldi der führende Kopf. Das ist eine Bewegung, die sich aus Corona-Leugnern gegründet hat. Corona-Leugner, Impfgegner, das Pendant zu Reichsbürgern hier, Querdenker, die sich in den letzten Jahren zunehmend radikalisiert hat. Und das gipfelte in der Demonstration im Februar 2026 in St. Gallen, als maßvoll eine Demo dort angemeldet hat. Im Kanton St. Gallen war das so, dass ein Gesetz verabschiedet wurde, das Impfen nahelegt. Da dagegen hat dann maßvoll eine Demonstration organisiert. Und die junge Tat lief dann sozusagen als Kopf dieser Demonstration voran. Es ist ja so, man muss sich das vorstellen, an sich ist dieses maßvoll natürlich eine Bewegung von Schwurblern, die jetzt aber bisher noch keine klare Verbindung oder wo man noch gar keine klare Verbindung zu rechtsextremen Organisationen sehen konnte. Und durch das, dass die junge Tat dann eben da an der Spitze des Demonstrationszuges lief, läuft auch so eine Verbindung zwischen maßvoll und junge Tat.
Also meinst du, ohne dass sie sich irgendwie distanziert hätten von der jungen Tat oder?
Ganz genau, das ist der Punkt, wo ich sehe, dass solche Bewegungen sich immer mehr radikalisieren und dann auch den Anschluss an rechte militante Organisationen suchen. Was Ähnliches kommt man jetzt auch wieder in Luzern am 2. Mai-Wochenende feststellen. Da hatte Maßvoll auch eine Demonstration angemeldet und Leute von Blood and Honor und der Jungen Tat waren bei der Demonstration auch wieder dabei. Darüber hinaus gibt es von Maßvoll Verbindungen nach Ungarn zu rechten ungarischen Organisationen. Das ist auch noch deshalb interessant, weil sich etliche dieser rechtsextremen oder Mitglieder dieser rechtsextremen Organisation in Ungarn angesiedelt haben. Ungarn unter Orbán war natürlich ein Paradies für solche rechtsextremen Strömungen. Und es bleibt nur zu hoffen, dass mit der Abwahl von Orbán hoffentlich da auch zumindest ein kleiner Riegel vorgeschoben wird. Man kann jetzt noch nicht ganz genau sagen, wie sich das entwickelt.
Was ich so als Laie dann ja auch immer wieder ein bisschen crazy finde, ist, dass auf der einen Seite geht es hier immer um Vaterland und auf der anderen Seite arbeiten sie dann doch wieder miteinander. Also wie geht das denn eigentlich zusammen?
Das geht eigentlich ganz gut. Das können Sie über den Begriff vom Ethnopluralismus eigentlich sehr, sehr gut erklären, indem Sie sagen, der Ethnopluralismus sagt ja im Prinzip, die Rassen sollen getrennt sein. Deutschland den Deutschen, die Türkei den Türken, Ungarn den Ungarn. Und somit können Sie dann sehr gut europäisch agieren. Die Vernetzung auf europäischer Ebene ist wesentlich weiter vorangeschritten, als man jetzt so auf den ersten Blick denkt. Was man kennt, sind die Kontakte eben von AfD in die USA, nach Russland, nach China, nach Ungarn. Orbán war ein gern gesehener Redner bei der AfD. Aber diese militanten Organisationen haben eben schon auch ein riesigen Netzwerk. Es gibt regelmäßig Treffen, wo sich Vertreter europäischer rechtsextremer Organisationen treffen.
Das wäre ja vielleicht tatsächlich auch mal ein spannendes Thema für eine neue Folge, europäische Vernetzung.
Ja. Das ist ganz interessant. Wir hatten ja gesagt, es gibt noch einen zweiten Teil zu unserem Magazin. Wir haben da jetzt mal angefangen, das ein bisschen zu strukturieren und haben über den Anfang dieser Recherche dann eben festgestellt, dass die Vernetzung eigentlich europaweit schon passiert ist. Italienische Faschisten, belgische, französische, holländische, ungarische, bulgarische Nationalisten treffen sich regelmäßig zu einem Austausch. Der in Anführungszeichen größte Event findet eigentlich jährlich in Wien statt. In Wien gibt es jedes Jahr eine große Demonstration zur Remigration und da nehmen Leute von der AfD, von der Generation Deutschland, Blood and Honor, Junge Tat, der Dritte Weg, Teil, treffen sich schon einen Tag vor der Demonstration. Der Höhepunkt in Anführungszeichen war letztes Jahr, als der Tobias Ling, das ist einer der führenden Köpfe der Jungen Tat, mit dem Michael Seibold von der Identitären Bewegung einen Boxkampf abgehalten hat. Sehr archaisch, das ist im Prinzip ein Ring, nicht so wie man sich einen Boxring vorstellt, sondern das sind so Absperrgitter, die man vom Baustellen kennt. Da gehen die dann rein und hauen sich da auf die Schnauze. Da kann man jetzt erstmal nichts dagegen haben, aber das zeigt natürlich auch, in was für eine Richtung die gehen. Also wenn man bei solchen Events Boxkämpfe, dann ist das ja auch eine Vorbereitung für den Kampf um die Straße.
Ja, und eine Demonstration von körperlicher Gewaltbereitschaft, ne? Ein Stück weit. Also nicht jeder Boxkampf ist das, aber in dem Kontext würde ich das so verstehen.
Das zum einen ganz sicher und dann natürlich noch dieses Männlichkeitsbild, das in solchen Organisationen ganz klar zum Vorschein kommt. Da hätte ich noch einen Punkt, da kann ich auch wieder zitieren vom Dritten Weg. Der Dritte Weg hat am 10. Mai 25 einen Infostand zum Muttertag in Engen gehabt und dazu schreiben sie auch wieder auf ihrer Webseite: Eine deutsche Mutter schenkt unserem Volk mit jedem geborenen deutschen Kind ein Stück Zukunft und leistet somit einen Beitrag zur Erhaltung unserer natürlichen Ordnung. Es muss daher zu einer Selbstverständlichkeit werden, dass deutsche Mütter Unterstützung und Wertschätzung durch das gesamte Volk erfahren. Es ist unser aller Pflicht, der Aufgabe als Mutter einen besonderen Stellenwert zukommen zu lassen und dafür zu sorgen, dass deutsche Mütter nicht länger zu den Verlierern eines kranken Systems gehören.
Das ist so ekelhaft, da fällt mir gar nichts mehr zu ein.
Ja, die Rolle ist klar. die man da als Frau einzunehmen hat. Gruselig.
Habe ich es schon erwähnt?
Gruselig. Also, ja. Also das schaudert einem wirklich. Und zum einen glaube ich, dass es wirklich ein Teil Männer, die dort organisiert sind, sich auch durch den Feminismus, die Emanzipation bedroht fühlen. Und dann wieder so eine Umkehr haben wollen, zurück zu was, wo man der Frau eine ganz bestimmte erniedrigendere Rolle zudenkt.
Ja.
Ja, das ist ja, und da drin sind ja Frauen aktiv. Also ja, das ist nicht so, natürlich 90% sind das Jungs und Männer.
Aber ich finde jetzt nochmal ganz kurz, weil wir alle jetzt gerade gesagt haben, es schaudert uns richtig, wenn wir diese Worte hören. Umso wichtiger finde ich es aber, dass es Menschen gibt, die diese Worte auch mal vorlesen, damit erstens ich mir diese Webseite nicht angucken muss, weil ich, glaube ich, Albträume kriegen würde. Aber ich finde es wichtig, dass wir die alle mal hören, diese Worte. Und das ist ja nichts Erfundenes, das steht auf der Webseite, da stehen die zu, da sind sie stolz drauf, das ist deren Essenz. Und ich finde, das müssen wir alle wissen. Und deswegen will ich jetzt schon mal ganz kurz vorgreifen. Finde ich es ganz toll, dass du und auch Jürgen das macht, dass ihr das recherchiert und uns daran teilhaben lasst. Und ich kann mir vorstellen, wie viel Arbeit das ist und wie oft ihr, Entschuldigung, auch gerne einfach nur kotzen wollt.
Genau, das ist ja der Punkt. Wir müssen das in die Öffentlichkeit tragen und aufzeigen, was für ein gefährliches Potenzial sich da dahinter verbirgt und was für eine menschenverachtende Ideologie, die tatsächlich den politischen Gegner als Feind, den man bekämpfen muss, ja, den man im Prinzip ausschalten muss, definiert.
Gibt es bei all dem was dir Zuversicht gibt? Irgendwas muss es ja sein, sonst würdest du nicht dranbleiben, würde ich sagen. Wenn du jetzt denken würdest, ist eh alles zu spät, ist eh alles verloren, dann bräuchtest du das ja nicht machen, was du machst.
Ja, ja, das ist bei mir ein bisschen, also Zuversicht gibt mir, dass sie jetzt, obwohl sie oder trotz der letzten Wahlerfolge ja immer noch keine Mehrheit haben, dass die Brandmauer, wenn sie auch in dem einen oder anderen Punkt auf kommunaler Ebene gefallen ist, eigentlich hält die Brandmauer noch. Das, wie sie hält, ist natürlich auch nochmal ein Problem, weil ja die Bundesregierung schon auch Dinge umsetzt, die von der AfD gefordert werden. Aber es gibt einen breiten Widerstand, wie man jetzt auch an dem Bündnis für Demokratie in Konstanz sehen kann und wie man es in Deutschland eigentlich oder deutschlandweit die letzten Jahre sehen konnte, dass sich der Widerstand gegen die AfD eigentlich verstärkt und dass Menschen, die bisher politisch überhaupt nicht aktiv wurden, jetzt auf einmal sagen, hoppla, bis hierher und nicht weiter. Das wollen wir nicht. Diese Auseinandersetzung wird zäh sein und wird länger andauern, wird so lange dauern, wie es die AfD gibt. Aber man muss alles unterstützen, was sich dagegen formiert. Und natürlich ist ein wichtiger Beitrag Aufklärungsarbeit. Aufklärungsarbeit ist ein ganz wichtiges Element, um auch ein bisschen tiefer zu gehen und diese Zusammenhänge aufzeigen zu können oder aufzuzeigen. Nur das, diese Wahrheit zeigt den Charakter und die Richtung, wo sie hinwollen. Und da sind dann eben auch Leute, die sich politisch engagieren, in deren Fokus.
Ja, und wir hoffen natürlich mit unserem Podcast Klare Kante unseren kleinen Beitrag dazu leisten zu können, dass Aufklärung stattfindet. Wir werden auch in Zukunft mit Leuten, die sich engagieren, wie du, sprechen. Für alle, die uns zugehört haben und die zu dem, was du erzählt hast, dies genauer wissen wollen. Also wir packen Quellenangaben und Infos in die Shownotes, sodass man auch nochmal nachlesen kann. Du hattest auch vorhin das Magazin erwähnt. Da setzen wir auch einen Link zu in die Shownotes. Und wir setzen auch einen Link zu den Gesprächen, die du mit Jürgen schon mit Hille geführt hattest, in denen es um die AfD in der Region geht, um eure umfassende Recherche. Ja, dann bleibt uns für heute nur zu sagen, habt Respekt, bleibt demokratisch und hört wieder rein. Den Demokratie-Podcast Klare Kante könnt ihr an jedem vierten Donnerstag im Monat hören, das nächste Mal also am 25. Juni. Tschüss und danke, Wolfgang, für die Infos und dass du mit uns gesprochen hast.
Ja, auch vielen Dank und tschüss.
Auch von mir, bleibt stabil, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Klare Kante. Der Demokratie-Podcast.